Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört UP Podcast, den Podcast von Unternehmen Praxis. Immer mehr Ausgaben als Einnahmen, das geht auf die Dauer nicht gut. Im Fall der gesetzlichen Krankenkassen droht inzwischen eine Finanzlücke von über 40 Milliarden Euro im Jahr 2030. Die Bundesregierung hat Ende April deshalb den Entwurf zum GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz verabschiedet. Er sieht unter anderem die Rückkehr zur Grundlohnsummenbindung vor. Meint, die Vergütungen im Gesundheitswesen, also Löhne, Rentengehälter, dürfen nur so stark steigen wie die Grundlohnsumme. Bei vielen Berufsangehörigen führt das zu Ärger und Sorgen. Das muss aber nicht sein, meinen UP-Herausgeber Ralf Buchner und Buchner-Praxisberater Björn Schwarz. Warum nicht, hört ihr jetzt im Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner.
Und ich bin Björn Schwarz und ich freue mich mit dir heute über das Thema Grundlohnsummenbindung zu sprechen.
Bah, was für ein furchtbares Wort.
Ja.
Und jeder, der es in der Heilmittelbranche oder im Gesundheitswesen hört, dem stehen sofort Schweißperlen auf der Stirn und das Geschrei ist groß. Wollen wir mal kurz klären, was das ist?
Ja, lass uns mal. Das ist ja schon ein Thema, was sehr, sehr rauf und runter diskutiert wird und verbunden ist mit, oh Gott, die Welt geht unter.
Yeah.
Ich habe ein bisschen andere Meinung dazu. Das kriegen wir heute im Laufe des Gesprächs hoffentlich gut hin.
Ja, genau. Was ist eine Grundlohnsumme? Die Grundlohnsumme ist die Summe aller beitragspflichtigen Einkommen der GKV-Versicherten. Also das ist ja die finanzielle Basis der gesetzlichen Krankenversicherung. Und was heißt Anbindung? Das heißt, der Gesetzgeber sagt, die Vergütung im Gesundheitswesen dürfen grundsätzlich nur so stark steigen wie die Grundlohnsumme. Und die wird einmal im Jahr festgelegt, vom BMG, glaube ich, nach bestimmten Parametern. Und dann klappt's. Und das ist über den Grundsatz der Beitragssatzstabilität geregelt. Okay, das war jetzt mal kurz der rechtliche Durchgang. Also das funktioniert konkret, indem man sich anguckt, wie hat sich die Grundlohnsumme verändert. Das wird dann festgelegt, habe ich schon gesagt. Und dann, wenn die Grundlohnsumme um 3% steigt, dann dürfen die Vergütungen im Prinzip auch maximal um 3% steigern. Das bedeutet, diese Steigerung auf die Vergütung, die die Krankenkassen auszahlen, das bedeutet nicht, dass nicht es zu einem Umsatzwachstum in einem bestimmten Bereich geht. Also wenn zum Beispiel wir mehr Therapie machen, dann könnte es trotz einer Grundlohnsummenbindung zu mehr Umsatz kommen.
Genau, damit ist nicht der Praxisumsatz gedeckelt für die nächsten Jahre, sondern dann ist die Frage, wie gehe ich mit der Entwicklung der Vergütungsvereinbarung und der geringeren Steigerung im Vergleich zu vorher mit der Vergütungsvereinbarung um. Mein Gefühl ist so ein bisschen, das Thema Grundlohnsummenbindung hatten wir ja früher schon, vor 2019.
Ja, das war furchtbar.
Da war das ganz schlimm. Aus meiner Sicht war es deswegen ganz schlimm, weil wir da noch sehr, sehr niedrige Preise hatten. Dann ist es geändert worden und seitdem haben wir richtig coole Schritte gemacht, finde ich.
2017 wurde das,
glaube ich, geändert.
Ja. Ja.
Und seitdem haben wir richtig coole Schritte gemacht, in der Physiotherapie sogar einmal über 10%. Und ich finde, jetzt haben wir ein so ein neues Niveau erreicht, wo es natürlich auch nicht toll ist zu wissen, ich bin gedeckelt für die nächsten Jahre auf diese Grundlohnsumme. Aber es ist tatsächlich eine ganze Menge Geld auch bei uns im Segment, bei den Physios, Ergos und Logos und bei den Podologen unterwegs.
Und machen wir uns nichts vor, jedes Mal, wenn ein Vertragsabschluss zustande kommt oder auch im Schiedsverfahren geschieht wird, dann gilt das als Vereinbarung, dass das eine faire, auskömmliche Bezahlung ist. Und dieses, dass die Verbände gesagt haben, ja, das ist die auskömmliche Vergütung, also auch wenn da noch manche Sachen in Gerichtsverfahren anhängig sind, im Prinzip gibt es niemanden, der sagt, wir werden unterirdisch schlecht bezahlt,
ja.
Oder?
Das ist also mit seit 2017 die Entwicklung, jetzt bin ich auch da, wo ich sage, das ist auch eine gute Vergütung. Und man kann davon sogar, das habe ich mit vielen Praxisinhabern schon gemacht, so einen eigenen Tarifvertrag im Haus entwickeln, wo auch die Therapeuten sagen, ja, das ist jetzt ein Gehalt, was ich mir als Therapeut tatsächlich vorstelle.
Mhm. Jetzt gibt es natürlich die Angst aller Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine systematische Unterfinanzierung haben. Wenn zum Beispiel die Lohnsummenentwicklung niedriger ist als die Inflation, dann kriegen wir nach und nach ein Problem, kriegen wir eine Unterfinanzierung hin. Und diese Grundlohnsummenbindung ist ein politisches Instrument. Ich meine, das macht Frau Wagen gerade.
Ja.
Sie weiß nicht, wie sie diese Kosten in den Griff kriegt und sagt einfach radom. Dann stoppen wir das einfach mal und gekürzt es ja sogar noch um 1% und sagt, wir bleiben sogar noch 1% drunter. Das heißt aber, dass die Einnahmenlogik die Ausgabenlogik, also es geht nicht mehr um die Frage, was kostet gute Versorgung, sondern was können wir uns leisten. Wenn wir nicht genug Geld haben, ist das eine akzeptable Frage. Das machst du wahrscheinlich privat auch, ne?
Ja, das macht jeder.
Ich versuche es zu vermeiden, aber
Ja, und trotzdem sind wir alle gezwungen, irgendwo zu wirtschaften. Bedeutet das am Ende des Monats möglichst noch ein bisschen Geld über ist, was wir sparen können? Auf gar keinen Fall sollte weniger über sein, also Minus auf dem Konto sein.
Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt, mein Sohn ruft mich an und sagt, oh, ich komme mit meinem Taschengeld nicht aus, muss mir mehr Taschengeld überweisen. Was mache ich dann?
Abwägen. Also es gibt ja immer Situationen, wo, also wenn wir mal in den ganz privaten Bereich gehen, ich würde mal sagen, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hat einen Dispositionskredit und der ist ja genau dafür da, dass es mal Probleme gibt. Dann nimmt man mehr Geld, als man hat, um das auch später möglichst wieder zurückzuführen.
Aber nicht für das Taschengeld meiner
definitiv
Kinder.
Definitiv nicht. Deswegen sagte ich, das Abwägen. Und ich brauche mehr Taschengeld ist definitiv kein Fall, wo man in den Dispositionskredit gehen sollte. Und das sollte auch unser Staat nicht machen. Also Sachen dauerhaft überzufinanzieren, die wir auch anders in den Griff bekommen können.
Das ist das Problem. Wenn wir so einen Kostenriegel rüber machen, dann sagen wir, Qualität interessiert uns nicht, Versorgung interessiert uns auch nicht, interessiert nur, dass wir keine ausufernden Kosten haben. Das ist also keine Reform, sondern nur einfach eine Notbremse, ja, die man zieht. So. Was? So, jetzt gibt es natürlich alle Leute, die sind sauer, und es gibt Presse, also ich kenne niemanden, der keine Pressemitteilung geschrieben hat, wo drin steht, das geht gar nicht und uns müsst ihr ausnehmen und bla 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 bla. Das ist auch völlig in Ordnung. Absolut. Und nachvollziehbar. Und ich kann auch den Ärger verstehen, aber nützt nichts dagegen anzupöbeln. Irgendwie hat man ja trotzdem das Problem, dass nicht mehr Geld da ist. Also gleichzeitig sind wir als Praxisinhaber auch daran interessiert, dass die Lohnnebenkosten nicht steigen.
Ja.
Und dass also die Beiträge in die Sozialversicherung nicht höher werden. Insofern, gut, das ist jetzt erstmal so. Da werden wir auch nicht viel dran ändern können. Bin ich jetzt am Ende mit meiner Praxis oder kann ich was machen?
Für mich ist es ein guter Moment, dass wir uns angucken, was kann ich in meiner Praxis besser und anders machen, und im Rahmen der Vergütung, die ich bekomme, kann ich ja nachgucken, was es sein wird, und kann es sogar hochrechnen für die nächsten Jahre, ganz grob, wie ich da genauso gut oder vielleicht in Zukunft sogar besser damit umgehen kann. Bei den Logopäden und Ergotherapeuten fällt mir sofort die Möglichkeit der Zweiergruppenbehandlung ein, wo ich den Wert der Minute, da sollten wir hingucken, was kann ich in der Minute umsetzen, explodieren lassen kann fast.
Bitte?
Weil wir da für die Behandlung von zwei Patienten bei Ergos und bei Logos fast zweimal die Vergütung für eine Einzeltherapie bekommen. Ist ein Abschlag, das ist nicht ganz das Doppelte, aber wirklich eine gute Möglichkeit. Das ist tatsächlich dann ein Führungsthema und ein Strukturthema in meiner Praxis.
Aber es will keiner. Ich habe mal ein Interview mit einer Logopädin gemacht, die gerade zwei Leute parallel behandelte. Und die dachte, das geht total gut, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und dann habe ich gedacht, super, dann behältst du es jetzt bei. Nee, sagt sie, wenn meine Kollegin wiederkommt aus dem Urlaub, dann übernimmt die ihren Patienten wieder, will ich den Patienten ja nicht wegnehmen. Also ich nehme schon wahr, dass die Möglichkeiten, die da drin sind, überhaupt nicht genutzt werden.
Also, und dann sind wir ich brauche mehr Taschengeld. Dann sind wir aus meiner Sicht an dem Punkt, also mehr Taschengeld zu fordern, ist immer legitim. Mhm. Aus unserer Sicht der Eltern müssen wir irgendwann sagen, nee, man kann nicht immer mehr fordern, wir müssen auch mal im Rahmen der unseres Erziehungsauftrags sagen, nee, du musst mit dem auskommen, was du hast.
Boah, muss man aufpassen, wenn ich zu sehr in die Pädagogik
hier rutsche. Ja, klar, keine Frage.
Aber führungstechnisch würde es bedeuten, ich würde mit meinen Leuten sagen, Leute, wir haben jetzt Grundlohnsummenbindung, wir müssen anders gucken, wie wir effektiver und effizienter werden, also die richtigen Methoden anwenden und die Methoden richtig anwenden. Und dazu gehört eben, dass wir auch üben müssen oder lernen müssen vielleicht, wie kann ich gute Therapie machen, nicht perfekte, aber gute, indem ich zwei Leute parallel behandle, ne?
Ja, und eine Herausforderung ist für Therapeutinnen und Therapeuten, was ich die letzten 21 Jahre gelernt habe, immer, ob mein Patient das möchte, ob mein Patient das Gefühl hat, dass es ihm das gut tut. Und da müssen wir reingehen in den Wechsel. Da müssen wir tatsächlich umdenken und sagen, wir schaffen einen sehr ähnlichen Effekt, vielleicht sogar den gleichen Effekt.
Vielleicht sogar einen motivierenderen Effekt.
Wenn wir in der Gruppe behandeln. Das heißt, es geht nicht darum, was möchte der Patient, sondern was können wir bezogen auf das Problem des Patienten mit den Mitteln, die wir haben, erreichen. Und das möglichst kostengünstig.
Jo.
Also das ist ja nichts Neues.
Ja. Also, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr gerne hier kommentieren und könnt ihr uns auch gerne schreiben so weiter. Das wäre schon spannend. Aber das ist eine Diskussion, die man starten muss in den Praxen.
Ja.
Bei den Physiotherapeuten ist nochmal eine dramatische Ecke, weil da Gruppentherapie, wenn du ein oder mehrere Leute zusammenpackst, praktisch immer Geldverlust bedeutet.
Ja, es sei denn, du bist bei 5 und dann hast du schon einen heftigen Organisationsaufwand, und das ist, glaube ich, auch eine ganz andere Gruppendynamik als zu zweit, auch für den Therapeuten.
Da verstehe ich aber auch weder die Kassen noch die Physioverbände, dass sie das nicht ändern.
Ja.
Also das ist mir ein Rätsel, denn das ist ja ein Rieseneffizienzhebel, Da müsste man ran. Das müsste man eigentlich hinkriegen, dass man das da auch so hat. Aber es kann auch sein, das hat mir neulich einer gesagt, als ich Krankengymnastik gelernt habe, da war das was ganz anderes, als heute die Physiotherapie ist. Und in der Physiotherapie kann man Leute parallel behandeln. In der klassischen Krankengymnastik, so wie ich ausgebildet worden bin, da wäre das gar nicht möglich gewesen. Vielleicht müssen wir auch mal konzeptionell sozusagen in der aktuellen Evidenzlage ankommen.
Und das ist auch für mich eine Chance zu sagen, wir haben jetzt durch die Gesundheitsreform, oder vielleicht wollen wir sie auch nicht Reform nennen, also durch die politischen Schritte, die wir jetzt haben, ist der Punkt angekommen, wo wir uns umdrehen müssen und überlegen können und sollen, wie kann es anders sein? Mhm. Und wir haben ja gesehen, bei den Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, das gibt seit über 10 Jahren, ich glaube seit 2015, die Parallel- und Doppelbehandlung. Und in der Physiotherapie ist aus meiner Sicht nie versucht worden, das auch einzuführen.
Naja, aber die Ergos und Logos haben es nicht wirklich umgesetzt.
Ja.
Also, insofern ist das hier nicht so erstaunlich. Ne? Also,
und trotzdem vielleicht jetzt ein Moment, wo man sagen kann, hey, das Instrument ist bei der Ergos und Logos da und jetzt lass uns doch mal auf der Physio-Seite gucken, ob wir das wenigstens für einen Teil nutzen können.
Also um es mal jetzt zu operationalisieren, wenn ich als Ergotherapeutin oder als Logopädin 2 Einzelbehandlungen zusammenpacke, was ich darf, und die als Doppelbehandlung mache, dann erhöhe ich meinen Minutenpreis zwischen 60% und 80% der Preis pro Minute. Das ist richtig, richtig viel. Und damit kann ich irgendwelche Grundlohnsummenanbindungen ganz spielend locker aushebeln und baue noch meine Warteliste obendrein ab.
Ja.
Und wenn Leute dann sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann würde ich immer sagen, ja, aber ihr habt doch das Instrumentarium, nutzt es doch.
Ja. Und also das geht für die Ergos und Logos ziemlich gut an der Stelle. Und was ganz wichtig ist, das soll ja nicht ab morgen für alle Therapieeinheiten gelten, sondern 10%, vielleicht 20%, das reicht schon. Und das ist super überschaubar. Und die Praxen, mit denen ich das gemacht habe, die waren hinterher erstaunt, ach, das tut ja gar nicht weh.
Ja. Also auf jeden Fall, man ist nicht ausgeliefert, sondern man hat Spielraum. Man kann selbst entscheiden, was man macht. Da kommt keine Frau Wagner und sagt, du darfst das aber nicht, sondern da kann ich selbst aktiv werden. Ich kann selbst entscheiden, was ist. Und das muss ich natürlich auch mir vorhalten lassen, dann womöglich, wenn ich mich zu Recht über Grundlohnsummenanbindung... Ich finde die Grundlohnsummenanbindung auch falsch. Ich hätte mir eine vernünftige Reform gewünscht. Aber machen wir uns nichts vor. So richtig viele Reformvorschläge haben wir auch nicht gemacht. Also, ne, also aus dem Heilmittelbereich. Wir sind zurzeit ja daran gewöhnt, dass es relativ gut aufwärts geht und wir nicht viel verändern müssen.
Ja, so dieses, ne, in den letzten Jahren war es 5%, 6%, 10% und jetzt plötzlich
Blankoverordnung, ne, und so weiter, ja. Okay, jetzt haben wir die interne Sicht gemacht. Was können wir intern machen? Das wäre nur ein Beispiel. Ja. Also mir fallen ganz viele Sachen ein. Vor- und Nachbereitungszeiten verkürzen, indem man Sachen vorbereitet, indem man Behandlungsstrukturen macht und so weiter und so fort. Aber lass uns mal die Patientenperspektive nehmen. Meine These ist, dass wenn wir Patienten dazu kriegen, mehr mitzumachen, wir auch da zu besseren Ergebnissen kommen. Ist das so oder ist das nicht so?
Na,
hilft Patientencompliance?
Definitiv. Wir sprechen ja davon, dass wir Kosten senken wollen. Vermeintlich heißt es auch nachzuweisen, ob das überhaupt effizient ist und wirksam ist, was wir tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so mal unter 4 Augen mit Praxisinhabern spreche, kommt da schon mal der Ausspruch, oh ja, wir behandeln auch teilweise Sachen, muss gar nicht mehr sein.
Definitiv, das, was ich überhaupt nicht verstehe, wir haben alle Wartelisten.
Ja.
Es macht doch viel mehr Spaß, Leute zu behandeln, die es brauchen oder die es nicht brauchen. Egal, welche Praxisinhaberin und welchen Praxisinhaber ich frage, sage, hey, findet ihr, dass diese 14 Milliarden, die die GKV ausgibt, gut investiertes Geld sind? Sagen sie, naja, nicht für alles. Und sage, okay, wie viel Prozent davon ist fehlgeleitet in die falschen Patienten? Ich will ja gar nichts abschaffen.
Ja,
was müsst du, dann sagen die, ja, die Hälfte ungefähr ist fehlgeleitet.
Das ist auch eine Zahl, die ich regelmäßig genannt
bekomme. Dafür kriegen wir bestimmt jetzt gleich Nackenschläge.
Vermutlich. Es war ich da ein bisschen vorsichtiger vor. ja, aber das ist genau die Zahl.
Und auch die 2 Milliarden für Lymphdrainage. Boah. Also ich finde Lymphdrainage völlig okay. Ich finde auch die Ausbildung für Lymphdrainage okay. Aber 2 Milliarden Euro nur für Lymphdrainage, damit dürften wir weltweit echt an der Spitze liegen.
Und jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo wir, wie du gerade gesagt hast, Dresche vielleicht bekommen. Und es geht uns ja, glaube ich, weder dir noch mir darum, dass wir irgendwas abschaffen wollen oder dass wir irgendwen nicht versorgen wollen, sondern dass wir hingucken, ob die Versorgung, die wir gerade haben, auch in der Struktur wirklich notwendig ist. Und es gibt ganz viele Praxen, du hast es mir letztens erzählt, dass du einen Praxisinhaber gefragt hast, in Beisein der Mitarbeiterin, warum eine bestimmte Patientin, die seit 3 Jahren da ist, überhaupt kommt. Und wo der Therapeut gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr.
Stimmt, ja.
Und da müssen wir, glaube ich, aus meiner Sicht hin, dass wir auch gucken, welche Behandlungen sind denn vielleicht vom Minutenpreis gar nicht mehr effizient für die Praxis. Und wir machen es nur, weil wir uns nicht trauen, eine Exit-Strategie anzuwenden und dem Patienten zu sagen, hey, wir sind hier fertig, wir können in eine andere Art der weiteren Zusammenarbeit übergehen.
Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir den Kostendeckel Grundlohnsummenbindung haben und sagen, nehmt mal Heilmittel daraus, dann könnte man das machen, wenn man nachweisen könnte, dass man super effizient ist und ordentlich was bewegt. Aber das können wir aktuell nicht. Es gibt echt wenig Studien, also zu wenig Studien, die beweisen, dass das, was wir da gerade machen, alles super sinnvoll ist. Und wir alle ziehen die Köpfe ein, wenn es um Evidenz geht, weil wir alle wissen, dass wir jeden Tag in den Praxen Leute behandeln, die keine Behandlung brauchen. Darf man das so sagen? Das hört ja keiner zu, ne?
Ja, ah, okay. Und das ist so.
Ja.
Und ich würde ganz kurz für 30 Sekunden nochmal zu Schritt 1 zurückspringen. Mhm. Und es ist so einfach in der Praxis, das auch zu belegen, indem wir mit Zielen arbeiten, indem wir das machen, was jetzt tatsächlich auch so uns vorgegeben ist in der Leistungsbeschreibung für die Blanco-Verordnung. Wie dokumentieren wir Anamnese, Therapieplanung und ein Ziel festlegen?
Das ist von Berufsgruppe zu Berufsgruppe sehr unterschiedlich ausgeprägt, muss man ehrlich sagen. Und jetzt kenne ich zig Leute, die jetzt da sitzen und sagen, aber bei mir ist das ganz anders. Hey, ladet mich ein und ich zeige euch mal, was bei euch anders ist. Mein ultimativer Lieblingstest, die Praxismitarbeiter setzen sich im Kreis auf. Ja. Jeder bringt seine am besten dokumentierten Fall mit, gibt es an seinen Nachbarn und der Nachbar schreibt einen Therapiebericht über einen Patienten, den er nicht kennt, nur auf Basis der Dokumentation. Und wenn das klappt, würde ich sagen, ist das okay, ne?
Absolut.
Aber wollen wir wetten, dass das in 90% aller Praxen nicht klappt?
Ja. Und dann sind wir bei dem Thema, oh, Grundlohnsummenbindung, was machen wir jetzt? Auf gar keinen Fall den Kopf einziehen und auf gar keinen Fall darüber meckern und jammern und sagen, okay, wir haben eine Vergütung, bei den Psychotherapeuten ist sie sogar gekürzt worden. Mhm. Das haben wir bei uns nicht, obwohl es ja auch ein paar Mal im Raum stand die letzten Jahre. Wir bleiben dabei, dass es eine sanfte Erhöhung gibt, die auch noch ein bisschen eingekürzt wird, aber wir haben noch eine angenommene Erhöhung für die nächsten Jahre und deswegen nehmen wir die mit und haben jetzt die Chance, was zu verändern. Und das müssen alle Praxen tun.
Ja. Und das müssen wir hinkriegen. Wir müssen den Nachweis erbringen, dass das, was wir tun, was bringt. Und dazu gehört eben die Patienten dazu bringen, dann auch aktiv zu werden und auch mal eine Exit-Strategie zu finden, zu sagen, wann hören wir eigentlich auf? Ich habe das neulich gehört, da hat jemand mir erzählt, dass es Inhaber gibt, die zahlen Prämien dafür, dass Patienten chronische Dauerpatienten werden.
Ja.
Die wollen die wollen, dass immer das gleich läuft. Finden sie super. Da muss man nicht so viel planen, das ist schön einfach. Meine Pläne sind immer voll, alles easy peasy.
Dafür ist unser Gesundheitssystem auch nicht ausgelegt. Also
dafür ist die GKV nicht da,
oder? Nein.
Also ich bin GKV-Patient, ich will das nicht.
Ich auch. Ich will das auch nicht. Also,
du bist privat versichert?
Nein.
Ach so, okay.
Auf gar keinen Fall. Nein, ich finde das System, was wir haben, super gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir weltweit seinesgleichen so lange suchen müssen. Und deswegen müssen wir an der Stelle das auch annehmen. Und es ist kein Versorgungssystem für jeden, der gerne versorgt werden möchte, sondern für die, die es notwendigerweise brauchen.
Also Nützlichkeitsnachweis bei Patienten, das ist das Thema eigentlich.
Ja.
Ne? Das war der zweite Punkt. Im Hinblick auf Patienten und was wir mit denen zusammen hinkriegen machen. Wie können wir Patienten dazu kriegen, dass sie verstehen, das ist besser? Und wie kriegen wir es hin, dass Patienten aufschreien und sagen, oh Gott, ihr dürft alles kostendeckeln, aber nicht die Heilmitteltherapie, weil die hilft uns so stark.
Also jemand müsste mal sagen, Therapie wirkt und warum?
Ja, haben wir schon mal probiert, aber das ist uninteressant, solange die Wartelisten voll sind. Naja, dritter Aspekt. Das ist das Thema Angebote in Praxen, also die Angebotsperspektive. Was hat denn die Grundlohnsummenbindung und die Deckelung der weiteren Honorarentwicklung mit der Angebotsperspektive in den Praxen das zu tun?
Und wenn jetzt die Preise nicht mehr weiter steigen, macht es Sinn zu gucken, mit welchen anderen Möglichkeiten in meiner Praxis und mit meinem Patienten zusammen ich Geld verdienen kann und vielleicht einen Tick mehr Geld verdienen kann als mit den GKV-Leistungen. Mhm. Ich habe die Privatpatienten schon in manchen Seminaren gesagt, da braucht man sich nicht mehr drauf zu konzentrieren. Das spielt keine Rolle bei den hohen GKV-Preisen, die wir haben. Das wird jetzt genau wieder anders. Jetzt können wir wieder in den Bereich gehen, wo wir sagen, Privatpatienten bekommen mit einer besonderen Versorgung auch eine höhere Honorarvereinbarung vorgelegt.
Ja, also wir können wieder anfangen, da was zu machen. Und ich nehme schon wahr, dass es auch so, also zum Beispiel in Osteopathie gibt es Leute, die das zu einem Preis anbieten, den du auch in der GKV-Krankengymnastik kriegst, das macht keinen Sinn.
Nein.
Und wenn wir die GKV-Sitze gedeckelt haben, dann haben wir da wieder eigentlich Luft und auch eine Motivation, uns darum wieder zu kümmern. Das würde ich mir echt wünschen. Oder auch so Exit-Angebote, also dass ich dem Patienten sage, weißt du, du bist fertig, aber wenn du willst, kannst du hier Personal Training machen oder was auch immer man so hinten ranhängt, und um Leute in Bewegung zu halten.
Da sind wir in der Kommunikation zwischen Therapiepraxis und Arzt. Wenn der Patient natürlich immer sagen kann, ach, bevor ich hier ein Selbstzahlerangebot nehme, frage ich meinen Arzt mal, ob ich noch eine weitere Verordnung bekomme. Und wenn der gut bequatscht, dann kriegt er eine. Das darf nicht passieren, sondern die Kommunikation muss zwischen Praxis und Arzt stattfinden. Und wenn die Praxis sagt, das, was GKV-fähig ist, haben wir erreicht, dann muss der Arzt auch sagen, nee, liebe Patientin, wir sind fertig.
Mhm. Der GBA, der gemeinsamen Bundesausschuss, hat ja neulich die Evaluation der Heilmittelrichtlinie vorgestellt. Ja. Da war so ein Tag im GWA in Berlin und ich war zufällig da und habe mir das angehört. Und die Quintessenz von diesem Tag war, die Steuerung von Heilmitteltherapie erfolgt gar nicht durch den Heilmittelkatalog primär. Primär erfolgt durch wirtschaftlichen Druck. Also Beispiel, manuelle Therapie im Saarland macht 2% der Physiotherapie aus, in Brandenburg 39%. Huch, sind die Leute anders krank in Brandenburg als im Saarland? Oder sind die Saarländer gesünder als die Brandenburger? Nee, das ist reine Wirtschaftlichkeit der KV, die ihre Ärzte dazu bringen, so oder so zu verschreiben. Das ist irgendwie ein blödes Konzept, oder?
Ja, total. Also soll grundsätzlich darum gehen, dass der Patient das bekommt, was er wirklich braucht. Dafür muss man aber wissen, was er braucht und an welcher Stelle auch dann mal genug ist.
Ja, vielleicht müssen wir mal anfangen, auch an solche Sachen dran zu gehen, an Preisstrukturen. Also bei den Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten und bei den Logopädinnen und Logopäden, finde ich, ist das schon relativ gut. Die haben so eine Art Minutenpreis, aber in der Physiotherapie ist das schwierig. Und da haben wir auch das Problem, dass die Leistungen unbestimmt sind, also von bis. Deswegen wird es auch unheimlich schwierig, da nachzuweisen, dass das irgendwas bringt oder nicht bringt.
Ja.
Also, aber das ist eine andere Baustelle.
Definitiv.
Können wir nochmal drüber reden. Also, ich finde, Grundlohnsummenbindung, muss man Angst haben?
Nein, auf gar keinen Fall.
Also ist nicht toll, aber ist okay. Also man kann damit leben.
Es ist okay, weil wir die nächsten Jahre damit leben können. Und auch, da sind wir nochmal zurück zu Schritt 1. Wenn wir die Struktur der Praxis gut hinbekommen, kann man Therapeuten auch so bezahlen, dass sie zufrieden sind mit ihrer Vergütung. Deswegen kein Grund für Panik. Das ist nichts für einen Jubelschrei, aber lasst uns jetzt anfangen umzudenken.
Alles klar.
Cool.
Danke, Björn.
Vielen Dank, Ralf.
Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt und viel Spaß beim Umsetzen. Und wenn ihr anderer Meinung seid, ist das völlig okay. Jetzt haben wir uns mal hingesetzt und haben gesagt, heute sagen wir mal einfach, was uns so durch den Kopf geht.
Ja.
Und ihr könnt das auch machen und schreibt gerne rein und nehmt Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Rückmeldungen.
Auf jeden Fall.
Okay.
Wir freuen uns drauf.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.